Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo alle miteinander da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei der Board Game Theory. Heute bin ich wie immer nicht alleine, sondern mit dabei ist der Dennis. Guten Abend,
hallo.
Dennis.
Hallo, Dirk.
Fängt schon gut an. So, genau, fängt schon prima an. Prima, schön, dass du da bist und das war's auch. Wir sind heute mal wieder nur zu zweit. Wir sind nur Dennis und Dirk im Doppelpack.
Das heißt, ihr könnt euch auf schön viel Ameritrash freuen.
Ganz genau, das Übliche, was wir halt immer machen, wenn uns keiner aufhält.
Ja, nicht so diese Eurogamer, die immer nur über Eurogames sprechen wollen. Heute wird nur über Miniaturen und über Würfel gesprochen.
Ganz genau. Endlich mal, Dennis, endlich. Aber bevor wir das machen, ganz kurz haben wir Feedback bekommen. Und zwar der Max von der Board Game Bravery, der Podcast, auf den wir letztes Mal hingewiesen haben, die jetzt neu gestartet
sehr
sind.
Sehr geiler Podcast.
Genau, die haben uns nämlich darauf hingewiesen, dass sogar im Regelheft von Dune Imperium am Anfang steht, wenn man es noch thematischer spielen möchte, dann kann man natürlich nicht zweimal dasselbe Haus in einer Partie haben, sondern man sucht sich eben ein Haus aus und dann einen von den beiden Leuten aus diesem Haus. Das ist das, was Olli und ich ja letztes Mal so ein bisschen angemerkt hatten. Wir hatten schon die Lösung, die sogar im Regelheft steht. Genau, und sie haben sogar auch einen Shoutout an uns in ihrer letzten Folge gemacht. Vielen Dank dazu. Ja, und ansonsten kann man, glaube ich, sagen, dass so auf den Instagram-Kommentaren Dune oder Arnak, das war so ein bisschen die Frage, beides tolle Spiele, die einen eher Arnak, die anderen eher Dune, bei manchen ist es auch einfach egal. Ja.
Ja, ist, glaube ich, auch sinnvoll, das so zu betrachten. Also ich finde auch, dass Arnak und Dune sehr viel gemeinsam haben und da kann sich jeder und jede einfach dann aussuchen, was für sie das Richtige ist und wem es gefällt, kann halt einfach beides spielen. Und
genau.
Wenn man es nicht gefällt, spielt halt das andere und hat trotzdem ein ähnliches, finde ich, Spielerlebnis.
Ja, findest du, dass das so ähnlich ist?
Ja, von den Mechaniken und so weiter, das kitzelt halt denselben Gaumen. Ne? Also
hinten raus, finde ich, sind die unterschiedlich genug. Ja. Das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Vor allen Dingen, weil bei Dune Imperium viel stärker dieser Konflikt im Vordergrund steht.
Genau.
Den man bei Arnak dann halt nicht hat. Na gut, so viel dazu. So, als Introfrage zum heutigen Thema haben wir uns gefragt, welche Filme haben wir denn, die total gehypt worden sind und die wir selber aber mehr so mittelmäßig fanden. Dennis, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen, okay. Also nicht mittelmäßig, sondern
schlecht.
Scheiße. Ich fand den Film richtig, richtig schlecht. Viele finden ihn super. Ich rede von dem Film, der in Zukunft einen zweiten und dritten Teil und wahrscheinlich auch einen fünften bis hundertsten Teil bekommt, weil er so viel Geld verdient hat, und zwar Avatar. Ich finde die Story so unglaublich eklig, widerlich, platt, schrecklich, und der ganze Film ist eine Monstrosität, eine Ausgeburt des Schlechten, wie ich finde. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, muss man zu sagen, was aber auch nicht schlimm ist, weil ich kein 3D sehen habe, dadurch, dass ich kein Stereo sehen habe. Deswegen macht mir das auch nichts, dass ich den nicht in 3D gesehen habe, aber ich habe ihn dann auf Blu-ray geguckt und ich war selten beim Film so am Anfang so gespannt drauf, weil alle davon erzählt haben, und am Ende so unterwältigt, wie unglaublich schlecht der ist. Und die letzten anderthalb Stunden waren eine pure Qual für mich. Und ich habe es nur durchgehalten, weil ich gehofft habe, irgendwo muss doch mal was Besseres kommen. Aber bis zum Ende, ja, wollte ich mir so ein bisschen im Event Horizon-Stil dann noch die Augen auskratzen.
Moment, aber Event Horizon?
Den fandst du gut. Ja, aber also, der hat mich unterhalten. Das ist jetzt kein Überfilm, das ist ein Science-Fiction-Horrorfilm. Event Horizon, aber da gibt es ja die Szene, wo er sich die Augen.
Genau, aber der ist schon ganz, den fand ich schon hart.
Das ist ein cooler Film, genau.
So ein guter Indie-Film und ein guter Indie-Sci-Fi-Film mit guter Besetzung und
Ja, und also sowieso Sam Neill gucke ich immer gerne. Also Sam Neill kann, ähnlich wie Idris Elba, können von mir aus auch 30 Meter Feldweg darstellen, würde ich auch angucken. Aber natürlich dieser Party-Trick, ne, mit der kürzesten Strecke. Also, wer den Film geguckt hat, der kann auf jeder Party den schönen Papierfalt-Trick benutzen.
Ja, genau. Das funktioniert immer gut dann. Ich fand Avatar gar nicht so super schlecht. Also ich muss auch sagen, ich habe diesen Mega-Hype nicht so richtig nachvollziehen können und kann ihn bis heute nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde es auch wieder einfach dröge, da den zweiten Teil jetzt zu machen nach so langer Zeit, anstatt einfach mal was Neues zu machen. Naja, der hatte auch ein gutes Ende eigentlich, der Film. Also was heißt, in sich geschlossenes Ende, sagen wir mal so. Und,
er war zu Ende.
Genau, er war zu Ende.
Das Fass muss man bitte nicht nochmal aufmachen.
an der Stelle vielleicht der wichtige Hinweis, Avatar ist, je nachdem mit welchen Leuten man redet, doppelt belegt, weil es gibt ja auch eine Zeichentrickserie. Ja. Avatar, der letzte Luftbändiger oder Avatar, the Last Airbender. Bitte nicht den real verfilmten Film davon schauen, nein, der ist auch ganz schlecht.
Ja.
Aber die Zeichentrickserie, vor allen Dingen für Kids, sehr, sehr cool.
Kann ich auch sehr empfehlen. Also es ist wirklich eine tolle, schöne Serie. Kann man gut gucken.
Genau, dann, ich habe ja noch gar nicht mal einen Film gesagt. Ich würde passend zum Thema der letzten Woche tatsächlich Dune nehmen.
Was?
Was? Nein, Dirk.
Der gute Film von 1984?
Der ist super. Den habe ich letztens nochmal geguckt, tatsächlich.
Ist gut, oder? Den finde ich auch gut.
Nee, ich meine den aktuellen. Also David Lynch, der von 1984, der ist halt ein Lynch-Film und den muss man auch einfach mal gesehen haben, wenn man sich so ein bisschen für Kino und Film interessiert, weil es ist einfach ein David Lynch-Film ist. So gehört einfach dazu. Und was ich da halt tatsächlich, es ist halt so ein bisschen skurril gelöst, aber dieser innere Monolog, der in diesem Film die ganze Zeit stattfindet, der ist ja durchaus relevant und der ist halt in dem neuen, haben sie es halt nicht mehr gemacht, diesen Kunstgriff, dass dauernd im Off jemand vor sich hin blubbert. Ich fand den neuen Dune visuell ganz toll, war sehr beeindruckend, aber das, was ich dann so oft höre, der beste Film aller Zeiten, der beste Film der letzten 10 Jahre, da würde ich auf jeden Fall nicht mitgehen. Ich habe den gerne geguckt, aber ja,
das ist. Ich mochte den sehr gerne im Kino gucken. Ich werde auch den zweiten Teil im Kino gucken. Bin, wie du, ganz dabei, der 1984er Lynch-Film, den muss man gesehen haben. Man sollte auch die Neuverfilmung geguckt haben.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man die Chance hat, den groß zu gucken. Also sei es jetzt zu Hause in einer guten Qualität, vor allen Dingen mit einer guten Anlage dabei. Also, und dann auch die nötige Lautstärke. Das ist schon, glaube ich, sehr sinnvoll. Und ich fand es gut, dass er seinen Schauspielern so viel Zeit gegeben hat, diesen inneren Monolog über das Gesicht oder über die Mimik zu versuchen zu lösen.
Ja.
Aber ich kann nachvollziehen, also auch ich muss sagen, es ist nicht der beste Film der letzten 10 Jahre. Nein. Bin ich ganz bei dir.
Und welcher das ist, das klären wir an einer anderen, an einer Stelle. Ja.
Es könnte Mad Max sein, es könnte aber auch Judge Dredd, also Dredd sein, es könnte aber auch Blade Runner sein.
Vielleicht. Ja, es könnten viele sein. Dredd habe ich gar nicht geguckt, aber Mad Max bin ich auf jeden Fall bei dir. Den habe ich auch einfach zweimal direkt kurz hintereinander im Kino geguckt, so gut war der.
Das ist ähnlich bei mir. Ich habe ihn einmal geguckt im Kino, aber ich habe ihn danach noch 4 oder 5 Mal so zu Hause geguckt.
Ja, zu Hause habe ich auch ein paar Mal schon geguckt.
Ja. Du solltest Dredd gucken.
Okay.
Ja.
Dann werde ich das tun.
Also einfach gucken.
Einfach so. Ja. So, dann genug über Filme. Kommen wir zum Thema der Woche. Und da geht es, passend auch zu der Filmauswahl, lustigerweise. Ja. Science Fiction. Hätte das jemand gedacht, dass wir Science Fiction Filme nennen? ich weiß nicht.
Ich glaube nicht.
Wir wollen über Tech Trees heute reden. Und zwar in dem Format, wir reden über so Brettspielbegriffe, die hin und wieder immer wieder genannt werden. Das Ganze soll sich an Einsteigerinnen ins Hobby richten oder auch allgemein einfach als Nachschlagefolge sozusagen, wenn man da mal Lust hat, das nochmal sich anzuhören, worum es da geht. Wir sind ja gestartet mit 4X, weil es vorne im Alphabet steht. Das war es jetzt mit irgendeiner festgegebenen Ordnung. Wir hatten jetzt Lust auf Tech Tree. genau, gar nicht mal, weil wir vorher 4X hatten, sondern weil es irgendwo bei uns intern darum ging. Wer war das denn noch? Der Alex hatte gefragt, der Boardgame Viking für irgendwen nach Tech Trees. Und dann hatten wir so ein bisschen Diskussion und dachten, ach komm, die Diskussion können wir auch on-air führen.
Genau.
Wie gesagt, die Zeitangabe ist eine halbe Stunde. Jetzt sind wir schon 10 Minuten dabei. Schau mal.
Tech Tree. Vorne.
Dennis, Tech Tree, was ist das?
Ja, also Tech Tree, ich habe mir so ein bisschen was durchgelesen, was es so für Definitionen gibt. Und sagen wir mal, die rudimentärste, die ich so gefunden habe, ist, dass durch das Entwickeln von Fähigkeiten neue Fähigkeiten freigeschaltet werden. Und das kann über verschiedene Dinge passieren, entweder indem man Gebäude entwickelt, indem man Karten erforscht, Techniken erforscht und so weiter. Und durch dieses Erforschen bekommt man, oder durch dieses Freischalten bekommt man neue Fähigkeiten, neue Ressourcen, neue Möglichkeiten, und das entwickelt sich immer fort. Und es gibt diese Definition, dass das quasi einmal linear stattfinden kann, dass man also einem vorgefertigten Pfad wie einem Schlauch folgt. Mhm. Und zum Beispiel bei Scythe oder auch bei Buzz Birmingham, die wurden öfters genannt, die sind sehr schlauchig. Und auf der anderen Seite gibt es diese Plateau-Varianten, wo man auf Plateaus ankommt, von wo man dann verschiedene Abzweigungen nehmen kann, wo sich das wirklich verästelt und verschachtelt wie in einem Baumgeäst. Und daher auch der Name Tech Tree, weil diese Verästelung dann entstehen kann. Diese Möglichkeiten sind durch scheinbar zuerst in Civilization von 1984, glaube ich, aufgetreten, ein altes Spiel, wo ein man diese Möglichkeiten hat. Nee, das ist tatsächlich vorher ein Brettspiel gewesen.
Civilization?
Ja, ist tatsächlich vorher ein Brettspiel gewesen.
Ach, sieh an.
Ja. Und von 1984, und ich glaube, das Computerspiel ist von 88 oder 89, kann das sein? Irgendwie so darum auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das gab es ein Brettspiel vorher, Civilization, das das zum ersten Mal bekannt gemacht hat. Fun Fact, Civilization hat auch als erstes das Ressourcentauschen, was nachher bei Siedler noch interessant wurde, eingeführt, weil es wurde nämlich gefördert, dass man Ressourcen untereinander handelt, um so für alle den größtmöglichen Gewinn zu gestalten. Aber auch da die Möglichkeit, den Tech Tree auszubauen, ist dann auch wieder neu aufgelegt worden und ist, glaube ich, das Civilization, wenn ich mich recht erinnere, was vor 3-4 Jahren nochmal neu rausgekommen ist, als Neuauflage.
Ja, aber das ist ja starke Streamline gewesen.
Genau.
Das hat ja mit dem ersten Civilization, also mit dem, nicht, also ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut, es ist ja auch interessant, dass wir das jetzt nochmal. Hätten wir in der Felix-Folge ja auch sauber klarstellen können. Aber das Civilization Board Game ist tatsächlich von 1980 sogar.
Oh, sogar 1980.
Und hat aber nichts mit dem Computerspiel zu tun. Völlig unabhängig davon. Aber es gab dann auf jeden Fall Streitereien wegen dem Namen. Das ist dann scheinbar geklärt worden. Hat Microprose einfach genügend Geld wahrscheinlich über den Zaun geworfen.
Ja, und alle Kinder der 80er wissen, Microprose hatte genug Geld.
Ja, richtig. 1991 ist Civilization. Der es Release gab. Genau, und das Spiel, dieses Ein neues Zeitalter heißt es, glaube ich, ne?
Genau.
Das ist die Neuauflage von dem Civilization, von wann ist das? Weiß nicht, irgendwie auf jeden Fall ein paar Jahre davor. Das hat auf jeden Fall damit nicht so richtig viel genau, Sid Meier's Civilization The Board Game ist von 2002.
Also es ist quasi zufällig der gleiche Name, aber eine andere IP, die dahinter steckt. Und das 1980er ist aber auch nochmal neu aufgelegt worden oder ist das mittlerweile verschmolzen?
Ja, das weiß ich nicht.
Klärt uns doch bitte auf. Jemand, der da viel drüber weiß, möge uns bitte aufklären, wenn wir hier in unserer Unwissenheit sind.
Ach, guck mal, das ist laut BGG ist das als Mega Civilization wieder auferstanden.
Das kenne ich sogar vom
Namen.
Dieses
Riesenspiel, wo du dann irgendwie über Tage spielst.
Okay. Wer spielt denn über Tage? Das ist doch Wahnsinn.
Komische Leute gibt's.
Ganz komische Leute gibt's.
Die gleichen Leute, die kein Dune und kein Avatar mögen. Genau, okay. Das heißt, hat auch da im Grunde so einen Ursprung in den Computerspielen, ne? Und ja, Master of Orion dann ja auch und sowas, ne? Ja.
Ist ähnlich, ne? Also ich denke mal, dass es das Brettspiel wahrscheinlich, ne, ist ja definitiv dann zuerst da gewesen, was einfacher darzustellen war. Aber ich glaube auch, Popularität kommt dann über die Computerspiele und ich nehme an, dass viele der Brettspiel Autoren ja auch Kinder sind der 80er, die dann halt einfach das cool fanden, oder der Ende der 70er, die dann einfach gesagt haben, ey, das habe ich damals super gerne gespielt und das möchte ich gerne als Brettspiel sehen und deswegen ist das dann aufs Brettspiel wieder zurückgeschwappt, so würde ich das jetzt einfach
sagen. Das würde ich nämlich auch so vermuten. Und man muss ja auch sagen, auch wenn es jetzt den Ursprung in dem Brettspiel hatte, so ein richtiger Tech-Tree macht halt eigentlich auch nur am Computer Spaß, weil dem willst du ja wirklich richtig komplex haben und 1000 Möglichkeiten haben, das ist dann schon, und das ist in einem Brettspiel einfach schwierig. Und ich glaube, das ist auch so die große Herausforderung, so ein gutes Tech-Tree-System zu implementieren. Also du hattest jetzt ja eben schon Buzz Birmingham, da würde ich ja schon glatt sagen, das ist ganz schön an den Haaren herbeigezogen, das als unter Tech-Tree zu listen.
Ja.
Ich baue halt was und danach habe ich die Möglichkeit, was Besseres zu bauen.
Ja, das ist für mich ist es, also ich bin da ganz bei dir, auch an der Stelle, das ist für mich kein Tech-Tree, das ist maximal eine Erweiterungsbahn, auf der ich voranschreite, oder Erweiterungsleiste, auf der ich voranschreite. Scythe wurde auch genannt, ja. Und auch da, ich habe halt einfach keine Möglichkeiten. Das ist es. Ich kann nicht abzweigen. Ich kann nicht sagen, okay, an der Stelle verlasse ich den einen Pfad und wechsle auf den nächsten Pfad, weil mir gerade die Möglichkeit offen steht. Ich kann nicht sagen, bei Brass zum Beispiel, ich gehe jetzt weg von den Eisenbahnen und entwickle meine Schifffahrt an der Stelle weiter. Oder ich entwickle...
Also man hat ja noch nicht mal, also dass es nur linear ist, ist ja noch gar nicht mal so das Hauptkriterium an der Stelle, weil Gaias Projekt zum Beispiel ist ja auch linear. Du machst ja auch keine Abzweigung, aber du musst dich für ganz konkret für was entscheiden und musst da irgendwie hochgehen und gucken, wie du das dann da die Boni einsammelst. Und bei Brass ist es im Grunde nicht so. Im Grunde willst du alles immer machen. Und muss auch irgendwo alles irgendwie tun und ist auch ganz stark davon abhängig, was hast du denn überhaupt, wo startest du, welche Baumöglichkeiten hast du überhaupt, und das ist deutlich stärker vorgegeben, finde ich.
Ja, das ist also tatsächlich ist Brass auch, also wir haben uns vorher die BGG-Liste angeguckt, da ist Brass tatsächlich als Tech-Tree gelistet und da waren wir beide schon der Meinung, dass das schwierig ist. Auch gelistet ist da Tapestry. Das würde ich so auf eine Stufe mit Gaia Project setzen, weil du gehst in Leisten voran, musst dich auch ganz spezifisch auf eine oder zwei Leisten konzentrieren, wo du vorangehst. Du kannst nicht in jeder Leiste gut sein, sondern du musst schon dich fokussieren und kannst nicht alles erreichen. Du musst dir genau überlegen, okay, wann nutze ich was, um was weiterzuentwickeln. Was mir dabei fehlt, sowohl bei Gaia Project als auch bei Tapestry, ist, dass ich nachher den Benefit sehr aktiv einsetzen kann. Bei Gaia Project kann ich das ein, zwei Runden vielleicht, wo ich die nutzen kann, wirklich, wenn ich mich ausmaxe oder gut maxe. Aber es ist nicht so wirklich, mein Spielerlebnis wird nicht so komplett anders, wenn ich einen anderen Weg gehe.
Das stimmt. Du hast hier und da so ein paar Sofortboni, die du dann, aber das ist auch mehr so eine, okay, wenn ich jetzt hier hochforsche, kann ich da den Bonus kriegen, um das zu machen, da drüben. Das ist eher dieses Ding, dass man wenig, ja, wie du sagst, so eine langfristige Sache hat. Und das ist zum Beispiel bei Brass im Grunde auch gegeben. Wobei bei Size wäre es ja eher, du schaltest ja wirklich längerfristig was frei.
Ja. Aber auch da habe ich ja die Abzweigung, ich wähle, welchen der vier Max ich zuerst nehme. Und das ist es aber. Und das ist jedes Spiel dasselbe. Ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, also das Spiel, ich habe echt viele Spiele Scythe hinter mir. Ich weiß nicht, wahrscheinlich 40 oder 50 Spielpartien Scythe. Und das Spielerlebnis ist kein groß anderes, ob ich jetzt den Warten zuerst nehme oder ob ich Eile zuerst nehme oder ob ich den auf Seen warten von Polonia nehme oder wen auch immer. Das ist immer ein ähnliches, egal welche Reihenfolge ich nehme.
Du willst eigentlich sowieso alle haben.
Du wirst auch, also in der meisten Partien wirst du auch alle haben, wenn du relativ erfahrener Spieler bist. Ja. Alleine schon, um diesen Stern abzugreifen, weil der relativ easy abgreifbar ist.
Genau, du willst den Stern abgreifen und die Fähigkeiten sind alle so wichtig, dass du eigentlich nicht darauf verzichten möchtest.
Also Meistens hast du einen dabei, finde ich, einen, den du immer wegschmeißen kannst.
Genau, den kann man, aber sonst brauchst du die Entwicklungsaktion, um diese Cubes von oben nach unten zu sortieren. Ja. Das willst du auch alles machen, weil sonst entlockst du deiner Fraktion nicht das optimale Potenzial. Und wenn die anderen das tun, dann stehst du einfach hinten dran.
Ja, das ist so ein typisches Ding, wenn du bei Entwicklung, ne, das ist halt auch wieder, sind wir ganz straight, wenn du bei der Entwicklung das mit den, wo du vier Münzen für bekommst, das willst du als erstes mit möglichst wenig Ressourcen haben, damit du aus wenig Ressourcen das meiste an Geld rausholen kannst. Ja. Ganz einfaches Ding. Es ist immer dasselbe und es ist egal, welche Fraktion du spielst. Es gibt da keine, die da großartig anders ist. Es gibt schon mal Partien, wo es anders laufen kann. Aber, und das ist, finde ich, der große Unterschied zu einem Tech-Tree, wenn ich jetzt mir angucke, zum Beispiel Era of Tribes, ein 4X-Zivilisationsspiel, wo es darum geht, meine Zivilisation zu entwickeln, da ist es entscheidend, welchen Tech-Tree oder welche Art von Technik ich zuerst erforsche. Erforsche ich Militär, ist ganz klar, dass ich mir ein Militär im Vordergrund habe. Erforsche ich mir Handel, will ich mir handeln. Und das verändert meine Art des Spiels. Wenn ich Handel vorantreibe, kann ich von meinen Nachbarn profitieren und kann auch damit ja auch zeigen, dass ich gar nicht so sehr auf militärischen Konflikt aus bin. Irgendwann muss ich schon in den anderen nachziehen, damit ich die oberen Stufen erreichen kann. Also ich kann nicht in Schifffahrt total schlecht sein und aber militärisch komplett ausgemerzt. Das funktioniert halt nicht. Das wäre unlogisch, weil eine militärisch starke Zivilisation wird auch immer eine relative Seemacht sein, wenn sie am Meer lebt. Das ist ja schon thematisch gegeben. Aber ich habe die Wahl, ob ich auf Handel gehe, ob ich auf Agrar gehe, ob ich auf Militär gehe, auf Seefahrt. Das ist alles, wie ich es entscheide. Und dadurch ändert sich auch das Spiel komplett. Auch das Metaspiel am Tisch. Und das ist was für mich den Tech-Trick eher ausmacht. Diese Wahl an bestimmten Situationen des Spiels zu entscheiden, das ist der Zweig, den ich jetzt gerade folgen möchte. Und das ist wahrscheinlich bei auch einen der, weil es ist garantiert auch eine der Sachen, die ich zum Beispiel bei Twilight Imperium unglaublich faszinierend und spannend finde.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass man sagt, dass die Wahl der Technologie, die du da entlang schreitest, die bestimmt sehr, sehr nachhaltig dein Spiel. Und ja, wenn man das jetzt, es ist halt immer so ein bisschen doof, ne, das abzugrenzen gegen Spiele, wo man sagt, da ist es dann irgendwie nicht so, aber wie muss man es ja auch so machen? Und um nochmal zu Brust zu kommen, da ist es halt überhaupt nicht so, ne? Genau. Es ist im Grunde egal, ob ich das jetzt mit Baumwollspinnereien mache oder mit Fabriken. Ja. So ist halt gerade, wie es passt, sozusagen. Ne? Ich brauche immer irgendwie ein bisschen Brauereien, aber der Rest ist halt irgendwie so, wie es passt. Es ändert mein Spiel nicht grundsätzlich. Ich habe keine ganz andere Strategie, als wenn ich jetzt das eine oder das andere machen würde. Und ja, das ist auch bei Twilight Imperium definitiv der Fall. Auch da gibt es sicherlich Technologien, die oder Technologiezweige, die stärker sind als andere. Aber das lässt auch ganz viel Raum für Kreativität. Man hat immer mal die Möglichkeit, vielleicht eine Technologie zu nehmen, wo man gedacht hat, ach, das hätte ich nie erforscht sonst im normalen Spielrhythmus. Da auch, ja, also die, da sind ja die Technologiebäume in sich auch linear, aber durch die Einheitenverbesserung, die brauchen unterschiedliche Voraussetzungen. Da hat man da so eine Abzweigung, muss sich dann überlegen, in welche Richtung geht man, was passt auch in der Spielsituation gerade, wie stehe ich da? Und ja, das ist, ja, würde ich auch sagen, wie bei Era of Tribes, was einfach das Meta auch so ein bisschen mitgestaltet hat, wo man hingeht.
Ja. Und vor allen Dingen auch die Wahl, sich nicht zu entwickeln. Ja. Bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Aber auch das ist auch die Wahl, dass ich mache das nicht. Ich verweige einer Spielmechanik die Aufmerksamkeit. Ich kann mich erinnern an die Partie, die wir im Sauerland gespielt haben. Da hast du nur einmal, glaube ich, geforscht. Du hast nur eine Technologie genommen. Ja. Und warst trotzdem Zweiter, glaube ich. Ne? Also hast du im Stechen verloren. Oder hast du gewonnen?
Nee, ich habe der eine Teil von mir hat gewonnen.
Ja, genau. So. Genau. Aber das ist halt ne, auch dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, dadurch erfolgreich zu sein. Bei Era of Tribes ist es nicht ganz so, aber auch da muss ich nicht meine Aufmerksamkeit auf die Technologie setzen. Ich kann halt auch sagen, ich mache andere Sachen eher. Ich setze andere Sachen in den Vordergrund. Und auch das, finde ich, ist das, was ein Tech-Tree ausmacht, zu sagen, nee, das mache ich eben nicht. Spiele wie Tapestry, du kannst bei Tapestry nicht sagen, ich gehe auf keiner Leiste voran. Es funktioniert nicht. Ich kann bei Boss Birmingham nicht sagen, ich mache hier keine Brauereien. Und dann wirst du keine Punkte kriegen. Fertig.
Nee, dann spielst du das Spiel am Ende auch gar nicht, wenn du gerade für das Plättchen von deinem Board auf das Brett bewegst. Ne? Das, so.
Und das ist halt dann kein, das ist halt so ein bisschen vielleicht, also ist jetzt sehr weit hergeholt, aber vielleicht so ein bisschen kann man es vergleichen mit, für mich ist Tech Tree eher Open World. Ich kann selber entscheiden, was ich mache, in welcher Reihenfolge oder was mir gerade wichtig ist, weil ich es so entscheide, weil Dennis es so entscheidet, nicht weil das Spiel es von mir möchte, sondern weil ich es so entscheiden möchte, gegenüber einem Schlauchshooter wie Call of Duty, wo ich halt durchgezwungen werde. Und entweder verweigere ich komplett das Spiel, also ich sage, ich spiele einfach nicht mit, oder ich mache halt diesen Weg mit. Ne? Also das ist halt so der Unterschied, finde ich, von einem Tech-Tree zu einem Entwicklungsspiel. Sagen wir mal, können wir es vielleicht Entwicklungssspiel nennen.
Das ist vielleicht ein ganz guter Begriff. Ja, und es ist natürlich dann auch immer die Herausforderung, wir hatten es ja eben schon mal mit den, also in einem Computerspiel geht ja dann ganz, ganz viel und irgendwo muss das ja auch vom Material handelbar sein und die Abhängigkeiten müssen irgendwie auch klar sein und da so ein Gleichgewicht zu finden, ist auch nicht ganz einfach und manchmal entscheidet man sich dann, glaube ich, auch aus gutem Grund, weil warum sollte Brust das irgendwie komplizierter machen? Ich finde, der Mechanismus ist extrem elegant, passt genauso rein. Und so ein Tech-Tree ist auch nicht, das sieht man zum Beispiel auch bei Twilight Imperium 3. Edition, da war der halt mega kompliziert. Da musstest du immer auf der Rückseite von der Anleitung nachgucken, was kann ich denn, wenn ich diese Technologie habe, was ist die nächste? Wo kann ich denn da hin?
Ich kann mich noch an meine erste Partie Twilight Imperium erinnern. Das war die dritte Edition, als sie frisch rausgekommen ist, glaube ich. Da hatten wir alle einlaminierte, die Rückseite einlaminiert, als, ja. Als Tableau vor uns liegen, um uns entscheiden zu können. Und ja, das war sehr anstrengend, fand ich.
Genau, und das ist dann so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, das. Und, was haben wir denn noch für Spiele, wo das gut drin gelöst ist?
Wir spielen ja gerade aktuell eins, ne? Also
Beyond the Sun. Tech Tree, das Spiel.
Genau, Tech Tree, das Spiel Beyond the Sun. Es ist genau das, ne? Man entwickelt einen Tech Tree und hat einen für die Punkte wichtigen, aber eigentlich mehr Spaß macht der Tech Tree, aber es gibt dann auch diesen Area Control Part dabei, aber eigentlich der größere Spaß ist eigentlich, der Tech Tree, um zu entdecken.
Genau, okay, und da hat man ja auch die Möglichkeit, dann genau das zu machen, zu sagen, ich gehe eher in die Richtung Militär, ich gehe in die Richtung Handel, bestimmte Farben, also es gibt auch 4 Technologiefarben, ja, die dann bestimmte Sachen, und da kann man sich schon immer gut entscheiden, wo man langläuft. Und da die ja auch Voraussetzungen dann erfüllen oder erfüllt haben müssen, kann man auch bestimmte Wege dann nur noch in eine bestimmte Richtung weitergehen und dann stärker machen. Daher ja, passt der Name Tech Tree das Spiel definitiv.
Genau. Ich finde auch eine ähnliche Freiheit hat man bei Through the Ages.
Das habe ich ja noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch rein kartenbasiert, ne?
Das ist rein kartenbasiert und ich kann selber entscheiden, wo ich mich entwickeln möchte. Soll meine Zivilisation eher in Richtung Militär gehen? Soll meine Zivilisation eher in Richtung Spiritualität oder Kultur gehen? Oder will ich Agrarbau und Technik weiter ausbauen? Und das ist mir selber überlassen. Klar, die Karten müssen auch da sein. Da bin ich so ein bisschen getrieben von den Karten, die da kommen. Aber es ist trotzdem, habe ich diese Freiheit und kann aufeinander aufbauen und muss erst auch vorher bestimmte Schritte durchlaufen. Was ich nicht habe, ist Querverbindung. Ich kann nicht von einem in das andere wechseln. Das fehlt da so ein bisschen. Würde aber das Spiel, es geht ja so schon 4 Stunden, eine Partie. Mhm. Locker würde das auch so ein bisschen heraustreiben. Genau, deswegen, das sind eigentlich so, finde ich, gelungene Beispiele. Eclipse wird immer wieder gerne genannt, das habe ich noch nie gespielt, deswegen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Da ist es ganz komisch, weil da gibt es gar keine, was glaube ich ja alle, selbst sowas wie Brass oder Scythe, du musst erst das eine machen, um dann das andere machen zu können, wobei bei Scythe ja noch nicht mal. Nee, aber bei Brass Birmingham, diesen Schlauch, ne? Du kannst nicht direkt die ganz hinten die Fabrik nehmen, sondern musst dich da so hocharbeiten. Und das ist bei Eclipse im Grunde nicht der Fall. Also wenn du das bezahlen kannst, dann kannst du auch die beste Tag nehmen, die es gibt. Kannst du in der Regel nicht bezahlen. Es ist einfach durch die Ressourcen limitiert. Und wenn du in einen Bereich investierst, dann wird das halt, kriegst du halt immer mehr Rabatt auf diesen Bereich. Und das muss ich ehrlich sagen, finde ich ziemlich cool gelöst, die Flexibilität zu haben. Und du ziehst die Technologie auch zufällig am Anfang der Runde. Also es ist nicht immer alle Technologie im Spiel jederzeit. Und du kannst dann halt sagen, okay, wenn ich in diese eine Richtung gehe, ist es mir halt irgendwann möglich, die teuren Tags einfach günstiger zu bekommen als der Rest. Ne? Wenn irgendein anderer Spieler das trotzdem hat, das Geld, dann könnt ihr die auch kaufen. Aber da ist das da so ein bisschen gemacht. Und dadurch, dass da ja ganz viel Technologie in das, du baust ja diese Schiffe dann selber zusammen und stattest die aus, hast du da ganz viele Freiheiten, weil ganz viel der Technologie ist Schiffsausstattung.
Okay, ja, das habe ich gesehen, genau.
Da hast du auf jeden Fall ganz viel Freiheiten, deine Flotte so völlig frei zusammenzustellen und ganz ulkige Schiffe zu bauen. Das ist ganz cool, ja. Ja. So, wir verändern etwas andere Lösung von einem Tech Tree, würde ich sagen.
Ja. Aber letztendlich habe ich auch diese Verzweigungen und Verschachtelungen quasi dadurch, dass ich schon mehrere Äste anfangen kann.
Ja, genau, du kannst mehrere Äste anfangen, das verzweigt sich nicht so richtig wie ein Ast in dem Sinne, aber du kannst auf jeden Fall unterschiedlichste Dinge kombinieren und musst die auch kombinieren. Du musst zum Beispiel für deine Schiffe, du brauchst eine Energiequelle, du brauchst einen Antrieb, du brauchst Bewaffnung, du brauchst Schilde, also ein Zeug. Ne? Du brauchst irgendwie Verteidigung und das kannst du irgendwie dann unterschiedlich mischen und auf unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Also da ist die Verzweigung einfach ein bisschen anders gelöst, würde ich sagen.
Ja, genau. Darauf kann man es zusammenfassen, diese Freiheit zu entscheiden, das ist was ich unglaublich faszinierend daran finde. Und auch, ich meine, das ist halt einfach bei mir zum Beispiel so, klar spiele ich Twilight Imperium auch, um es zu gewinnen. aber ich spiele es auch und fast genauso gerne, um mein Volk zu spielen.
Ja.
Um auch das im Metagame zu haben. Also ich überlege mir vorher, wie würde ich gerne dieses Volk spielen, wie sollen die in diesem Universum auftreten, und dementsprechend opfere ich zur Not eine vielleicht strategisch bessere Tech oder eine bessere Aktion, weil sie einfach meinem Volk gerade nicht passt.
Das ist halt cool, ne? Wenn das geht in einem Spiel. Ja.
So, und trotzdem ziehe ich dann meinen Genuss daraus. Also ich verliere deswegen ja nicht. Also ich bin vielleicht nicht der Gewinner. Und dann kann man darüber diskutieren, ja, wer nicht gewinnt, der ist halt Verlierer. Aber ich habe ja nichts verloren, sondern ich habe ja, es geht ja darum, dass ich 8 Stunden enormen Spaß hatte. Und ich habe mindestens genauso viel Spaß daran, Punkte zu generieren, wie dass ich Spaß daran habe, am Tisch mit einer bestimmten Meta-Thematik aufzutreten und der das unterzuordnen. Mein Volk ist halt, ich habe halt die Händler Ghost of Kroyes gespielt, die halt überhaupt nicht aggressiv waren, sondern die nur die Völker miteinander verbinden wollte, die nur Handelswege darstellen wollte, und habe danach auch getaggt. Und diese Möglichkeit zu haben, finde ich in einem Tech-Tree eigentlich das Faszinierendste, da das zu sagen. Und auf der anderen Seite fände ich auch faszinierend zu sagen, okay, ich habe jetzt opportune Möglichkeiten und kann da zuschlagen, ohne dass ich mir vorher das genau durchdenken musste, welchen Weg ich gehen möchte.
Ja.
Ich habe jetzt gerade was hier liegen, und eigentlich ist es nicht mein Plan gewesen, vorher das zu machen, aber jetzt, wo es hier liegt, hat sich die Situation so geändert, dass ich es machen kann gerade und bin in keinem Schlauch, sondern kann einfach an der Stelle jetzt links abzweigen. Und es wirkt, wenn man sich das vorher überlegt, widersinnig, aber in der Situation ist es vielleicht dann doch die richtige Entscheidung.
Ja, ja. Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, finde ich. Ja. Ja, also wir halten fest, die Freiheiten sind aus unserer Sicht zumindest sehr, sehr wichtig dabei, was einen guten Tech-Tree ausmacht, dass man unterschiedliche Möglichkeiten hat und dass man, der Tech-Tree ordnet sich nicht dem Spiel unter, sondern der Tech-Tree ermöglicht mir einfach Dinge, mein Spiel auszuleben, und gibt mir nicht so einen festen Pfad vor. Das ist auch schön.
Ja, genau, finde ich auch. Das ist ein
guter Punkt. Jetzt sind wir gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, zu Tech-Tree. Das ist, glaube ich, kann man sehr viel drüber philosophieren, potenziell.
Ja, also ich fände es auch schön, wenn da viele Einsendungen kämen, gerne auch als Audiokommentar. Schickt uns das gerne an unsere E-Mail-Adressen, die findet ihr auf der Webseite. Wenn ihr da irgendwas habt, sagt uns da gerne Bescheid. Wir diskutieren da gerne mit euch drüber und philosophieren gerne drüber, was ihr gut oder schlecht an Tech-Tree findet. Vielleicht, es kann ja auch Menschen geben, die sagen, diese Freiheit finde ich total enervierend und belastet mich total. Ich will im Spiel nur unterhalten werden und will gar nicht diese Freiheiten haben.
Ja, genau. Schickt uns da, oder Spiele, die wir vergessen haben, wo ihr der Meinung seid, da ist ein Tech-Tree sehr schön umgesetzt. Genau, cool. So, und dann kommen wir auch schon ganz knapp nach unserer Zielmarke zum Ende. Und wir haben jetzt ja viel über lange Spiele gesprochen. Und deswegen haben wir uns als Autofrage überlegt, was ist denn das Längste, was wir bereit sind, in Spielzeit am Stück zu investieren? Also so Spielzeit, ich sitze am Tisch und spiele. Dennis. Länger als eine Stunde nicht, ne?
Länger als eine Stunde auf gar keinen Fall. Ein Wochenende. Samstags morgens loslegen und mitten in der Nacht am Sonntag aufhören. Also bin ich total bereit für, wenn es ein geiles Spiel ist. Ich hoffe noch, meine Erstpartie Elisabeth wird irgendwann auch genauso ein Monster werden. 8 Stunden, 10 Stunden Twilight Imperium, super gerne. Era of Tribes, 6 bis 8 Stunden, überhaupt gar kein Problem. Und eigentlich finde ich das am schönsten, sich zu treffen und vorher schon zu treffen, bevor es losgeht. Also man startet nicht direkt, sondern man hat so eine Stunde ungefähr Warmlaufzeit, wo alle schon wissen, jetzt gleich kommt so ein Monster auf einen zu, so ein Berg, dass diese Spannung steigt dann an. Man weiß, jetzt gleich ist halt nicht in 1,5 Stunden vorbei, sondern das wird jetzt halt ein Monster, das wird viel, das wird lange Konzentration ermöglichen, und das merkt man auch schon, das ist so ein gewisses Kribbeln immer da, wenn das losgeht. Also als wir bei dir gespielt haben oder auch im Sauerland Twilight Imperium, man hat gemerkt, wie diese Spannung, dieses Nervenkitzeln und dieses Lampenfieber hochgegangen ist, weil er wusste, jetzt gleich geht's los, jetzt gleich kommt das Monster, und das Monster wird nicht wenig, und das liebe ich an Spielen. Ich mag es, wenn ein Spiel 30 Minuten geht und total geil ist, finde ich super, nichts dagegen, aber ich bin total gerne bereit, sehr viele Stunden am Stück zu investieren.
Ja, was soll ich dazu sagen, Dennis? schließe mich deiner Aussage an. Nee, genau. Also ich mag das auch total, wenn es so lange dauert und das Spiel nimmt natürlich ganz, ganz viel Raum ein trotzdem, aber dennoch ist das Happening des Zusammenkommens steht bei so einer ausgedehnten Partie nochmal ganz anders im Vordergrund als sonst bei einem Spielerabend.
Ja.
Weil man sich einfach aus diesen Investor eingeht. Ich setze mich jetzt den ganzen Tag hin und mache nur dieses eine Spiel. Irgendwie weckt das in den Leuten, zumindest mit denen ich oder wir jetzt immer gespielt haben, nochmal was anderes. Wenn man sich dann darauf einlässt, passieren da tolle Sachen. Ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, das ist ihnen einfach zu lang. In der Zeit könnte ich irgendwie 10 andere Spiele spielen. Auch okay, aber ich finde es auch ein sehr, sehr tolles Gefühl.
Und jetzt bin ich mir ehrlich, seit ich ernsthaft spiele, die Partien Twilight Imperium, die ich gespielt habe, ich kann mich an jede einzelne erinnern. Die sind alle fest in meinem Gedächtnis verankert. Ich kann mich an kaum eine Partie King of Tokyo, ohne zu sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Aber ich kann mich an kaum eine Partie King of Tokyo erinnern. Ich kann mich an kaum eine Partie Railroad Inc. erinnern. Auch wenn das ein super Spiel ist. Ich spiele das total gerne. Es ist eins meiner Liebsten. Ich sitze auf dem Balkon und spiele. Das ist was anderes. Es bleibt einem im Gedächtnis und meine erste Partie mit euch, weiß ich noch, University of Seoul auf Yulna, die ich gespielt habe. Und ich weiß noch, wie es abgelaufen ist. Ich weiß, dass ich am Anfang gedacht habe, so, ich werde hier richtig abrocken. Und am Ende bin ich auf Platz 3 eingelaufen und war total stolz wie Bolle, dass ich dieses Spiel so geschafft habe. Ich weiß auch, wie Greg und Kiske mir geholfen haben zwischendurch und wie wir, hey, Best Buddies und so weiter. Das ist alles im Gedächtnis, ne?
Also ja, das sind ganz kleine Augenblicke, bleiben in Erinnerung. Und das bieten vor allen Dingen so große Spielerlebnisse dann.
Ja.
Ja, cool. Gerne eure Meinung dazu. Was mögt ihr? Wie lange seid ihr bereit, am Stück zu spielen? Findet ihr das auch so cool wie Dennis und ich? Oder sagt ihr, nee, das ist uns zu lang. Da können wir nicht. Was auch verständlich ist. Also so ist nicht.
Und wie lange seid ihr bereit, Podcasts zu hören? Sagt ihr, genau. 36 Minuten sind genug? Oder soll es doch 2 Stunden sein?
Genau, in dem Sinne sind wir hier zum Ende gekommen und ich finde es noch ein bisschen irritierend, dass man einfach dann auch sich zwingt, jetzt abzubrechen. Aber so ist es
jetzt.
Das ist das Format. Vielen Dank, Dennis, und vielen Dank Dirk, euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns bald schon wieder. Tschüss.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Boardgame Theory.